Breitband Topic.
Wer sich öffentlich artikulieren will und Protest ausdrücken möchte, der kann auf die Straße gehen und demonstrieren. Auch ein Sitzstreik oder Blockaden sind probate Mittel im gewaltfreien Protest, auch wenn sie nicht in jeder Situation als legitim gelten. Aber wie sieht das in der Online-Welt aus? Seit dem Aufkommen der Anonymous-Gruppe häufen sich Netzblockaden per DDoS-Attacke. Ist das öffentlicher Protest im Netz oder virtueller Vandalismus? Darüber wollen wir reden. Michael Gessert erklärt uns, wie diese DDoS-Aktionen funktionieren und wie die Gesetzeslage das Lahmlegen von Webseiten per Knopfdruck einordnet.
Normalerweise gilt im Netz die Devise, viel Besuch ist hoch willkommen. Je mehr Klicks eine Seite bekommt, je mehr Traffic sie verzeichnen kann, umso besser. Beim kleinen Blogger schauen pro Tag ein paar Dutzend Leute vorbei, beim global agierenden Online-Shop pro Sekunde ein paar Zehntausend. Aber hier wie dort, hinter jeder Website steht irgendwo ein Rechner, ein Server, der die Seiteninhalte ausliefert. Die Server und die Datenbanken darauf sind aus Kostengründen immer nur für ein bestimmtes Besuchsaufkommen ausgelegt. Eine Reservekapazität für Spitzenzeiten gibt es auch meist, aber wenn dann trotzdem doch erheblich mehr Besuch kommt als erwartet, dann werden die Antwortzeiten der Seite erst langsamer und irgendwann geht dem Server die Puste aus und er meldet Dienstablehnung, Denial of Service. Theoretisch kann eine Website also auch schon dadurch lahmgelegt werden, dass sehr viele Menschen die Seite in ihrem Browser gleichzeitig aufrufen. Das wäre dann ein übers Netz verteilter, ein Distributed Denial of Service Angriff, sozusagen per Hand. In der Praxis aber laufen DDoS-Attacken heutzutage automatisiert ab. Variante 1, der Angriff per Botnetz, mit trojanerverseuchten, ferngesteuerten Rechnern also, deren rechtmäßige Eigentümer gar nicht mitbekommen, dass sie gerade unfreiwillig an einer Computersabotageaktion teilnehmen. Variante 2, die Attacke mit speziellen Tools, wie zum Beispiel der Low Orbit Ion Cannon aus dem Arsenal der Aktivistengruppe Anonymous. Wer diese völlig simpel zu bedienende Software installiert und aktiviert, der macht sich selbst zum Teil eines Botnetzes, diesmal aber dann freiwillig und in bewusster Angriffsabsicht. Übrigens, ein eigentliches Hacken, ein mehr oder weniger kompliziertes Eindringen in ein Computersystem, also ein Ausspähen oder Manipulieren von Daten, findet bei einem DDoS-Angriff gar nicht statt. Trotzdem können die Folgen unter Umständen gravierend sein und zum Beispiel existenzgefährdende Umsatzverluste für ein Unternehmen mit sich bringen. Kein Wunder also, dass sich auch die deutsche Justiz für Denial-of-Service-Attacken interessiert. Nach § 303b des Strafgesetzbuches macht sich strafbar, wer eine Datenverarbeitung dadurch erheblich stört, dass er Daten in der Absicht, einem anderen Nachteil zuzufügen, eingibt oder übermittelt. Für einen DDoS-Angriff mit dem Zweck, Geld zu erpressen, verhängte das Landgericht Düsseldorf kürzlich eine Freiheitsstrafe. Ob eine angeblich politisch motivierte Sabotage per Internet anders bewertet würde, das ist eine offene Frage. Einen Präzedenzfall gab es 2001. Eine Online-Demo gegen die Website der Lufthansa erklärte das Oberlandesgericht Frankfurt 5 Jahre später für zulässig. Allerdings war damals auch noch nicht mit Bots und Software-Cannons, sondern per Hand gedidost worden.
Michael Gessert über DDoS-Attacken. Allerdings nimmt nicht nur die Technik zur Durchführung dieser Angriffe größere Ausmaße an, sondern auch die Häufigkeit der Attacken.
Und das wiederum, das spiegelt sich natürlich auch in der Berichterstattung wieder, wie wir alle feststellen können. Inzwischen kann man zwischen den alltäglichen und bekannten Nachrichten immer wieder Meldungen lesen, wie Hackergruppen von Anonymous oder Lulzsec Internetseiten von zum Beispiel Sony oder der CIA ins Visier nehmen. Kreditkartenfirmen oder Regierungswebseiten sind ebenfalls ganz beliebte Ziele. Und das Ganze geschieht oft aus Protest.
Und ob DDoS-Attacken als legitimes Protestwerkzeug angesehen werden können, darüber sprach ich vor der Sendung mit Hal Roberts. Er hat mit seinem Team am renommierten Berkman Center for Internet and Society viele dieser Angriffe analysiert. Und zuerst wollte ich von ihm wissen, wie stark diese Attacken überhaupt im Netz verbreitet sind.
Companies that track these sorts of things report.
Es gibt Unternehmen, die solche Angriffe messen. Es soll ein paar Tausend davon pro Tag geben, verteilt über das gesamte Internet. Wir glauben aber, dass die Zahl in Wirklichkeit sehr viel höher ist, denn die Messungen gehen nur auf sehr starke Datenflüsse zwischen Computern ein. Es wird also nicht jeder Angriff identifiziert. Außerdem versucht man, Zugang zu den Botnetzen zu erlangen. Das sind infizierte Rechnernetze, über die viele Angriffe ausgeführt werden. Diese Netze werden nach bestimmten Befehlen durchsucht, die auf eine DDoS-Attacke hinweisen. Das sind aber nur Stichproben. 1500 oder 3000 Angriffe pro Tag sind demnach nur eine Schätzung. Wir glauben, das sind wesentlich mehr.
Botnetze und infizierte Rechner, das klingt ja mehr nach Cybercrime als nach Online-Protest. Wie hat sich denn die Anwendung von DDoS-Attacken verändert? Gab es in den letzten Jahren so etwas wie eine Demokratisierung dieser Angriffstechniken?
Die meisten DDoS-Attacken, von denen wir wissen, funktionieren über Botnetze. Die werden normalerweise über kriminelle Netzwerke für viel Geld angemietet. Ein interessanter Fall, der ganz anders funktioniert, hat sich bei der Anonymous-Gruppe entwickelt. Wir sprechen dabei von Volunteer Attacks. Die einfachste Form dieser freiwilligen Angriffe sieht so aus. Du schickst 100 Freunde gleichzeitig auf eine Webseite und jeder lädt die Webseite immer wieder neu. Wenn dabei genug Daten übertragen werden, bricht der Server irgendwann zusammen. Mit ein paar hundert Leuten ist das nicht wirklich effektiv, aber mit ein paar tausend schon. Die kann Anonymous durchaus mobilisieren und somit sehr viel Traffic erzeugen. Außerdem nutzt die Gruppe Werkzeuge wie die Low Orbit Ion Cannon, eine Software, mit der noch mehr Datenfluss auf einem Server generiert werden kann. Diese Handlungen unterscheiden Anonymous von professionellen kriminellen Gruppen, die, wie gesagt, eher Botnetze für ihre Angriffe nutzen.
Können Sie ein paar Beispiele dieser freiwillig organisierten Volunteer Attacks nennen? In welchem Rahmen finden die denn statt?
Es gibt viele Angriffe dieser Art zwischen israelischen und palästinensischen Gruppen. Das sind oft selbstorganisierte Attacken, die ungeliebte Webseiten der gegnerischen Seite ausschalten sollen. Bei einem anderen Fall versuchten chinesische Nutzer vor ein paar Jahren, die Webseite von CNN lahmzulegen. Dort erschien ein kritischer Bericht über die chinesische Tibet-Politik. All diese Attacken kann man auch als eine Form des freiwillig organisierten politischen Protests sehen. Auch der Versuch von Anonymous, die Mastercard-Webseiten zu blockieren, kann man als Protest sehen. Allerdings fanden auch Angriffe in Georgien statt, die von russischen Nationalisten ausgeführt wurden. Die Grenzen zwischen Protest und Angriff sind also fließend. Es ist schwer, immer zu sagen, wer auf welcher Seite steht. Und genau deshalb sehe ich diese Techniken auch eher kritisch. Denn letztendlich ist bei jedem Angriff der freie Fluss von Informationen im Netz gefährdet.
Wie kann man denn eine solche Grenze zwischen legitimem Protest auf der einen Seite und Angriff oder auch Vandalismus auf der anderen Seite ziehen?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob es so eine klare Trennung überhaupt gibt. Meine persönliche Sicht auf jede mögliche Form dieser Angriffe ist eher negativ. Das liegt vor allem daran, weil ich mit meiner Arbeit ja versuche, das Internet insofern zu verbessern, dass sich Informationen und Ideen frei verbreiten können. Deshalb sehe ich durch Techniken wie die DDoS-Attacken eher eine große Gefahr für unabhängige Netzmedien und kein effizientes Werkzeug für politischen Protest im Netz. Je mehr sich diese Attacken und Techniken verbreiten, desto schwerer werden es auch Aktivisten haben, unabhängige Informationen im Netz zu veröffentlichen. Denn sie werden immer Ziel von solchen Attacken sein. Aber grundsätzlich würde ich schon unterscheiden zwischen einer Gruppe von Leuten, die zeitgleich aus Protest eine Website sozusagen besetzt, und dem gezielten Einsatz von Software, um Server mit Daten zu überfluten. Das kommt dem kriminellen Einsatz von Botnets schon recht nah.
Der Netzforscher Jewgeni Morozov vergleicht DDoS-Attacken mit einem Sitzstreik. In einem Artikel auf foreignpolicy.com schreibt er, beide zielen darauf, eine Dienstleistung oder eine Institution kurzzeitig zu stören, um eine Botschaft zu senden. Wenn wir nicht jeden Sitzstreik kriminalisieren, dann sollten wir auch nicht alle DDoS-Aktionen kriminalisieren. Das klingt ja so, als wäre der gesellschaftliche Prozess, was die Legitimation eines solchen Online-Protests angeht, noch lange nicht abgeschlossen.
Natürlich müssen wir an solchen Dingen noch arbeiten. Aber nochmal, ich würde eine Grenze ziehen zwischen freiwillig organisierten, mehr oder weniger harmlosen Aktionen im Netz und dem Einsatz von komplexen Werkzeugen. Wenn eine Gruppe von Leuten eine Website blockiert, ist das eine Sache. Wenn Anonymous dazu aufruft, die Seiten von Mastercard zum Absturz zu bringen, weil sie WikiLeaks den Geldhahn zudrehen, dann kann man das durchaus mit einer Demonstration vor dem Firmengebäude vergleichen. Ich will jetzt nicht zu sehr in dieser Metapher verharren, Aber wenn dazu aufgerufen wird, spezielle Software einzusetzen, die den Server lahmlegt oder Schlimmeres, dann wäre das in etwa so, als würde man auf einer Demonstration Pflastersteine mitbringen. Ich will hier auf gar keinen Fall Online-Protest mit physischer Gewalt gleichsetzen. Aber bezogen auf die Online-Welt könnte man das in etwa so sehen. Man marschiert zu Mastercard und schlägt dort die Fenster ein, anstatt friedlich davor einen Sitzstreik abzuhalten.
Was glauben Sie, wird das für Auswirkungen haben, wenn ja diese Form des Online-Protests noch weiter zunimmt?
So what worries me going into the future is that basically we'll lose a lot of the sort of independent part.
Was mir bei einem Blick in die Zukunft am meisten Sorgen macht, ist, dass die Gefahr besteht, einen Teil des freien und unabhängigen Internets zu verlieren. Denn nach und nach wird jeder seine Inhalte dort hinterlegen, wo sie sicher sind. Bezahlbar oder gar kostenlos ist das natürlich nur bei großen Privatunternehmen. Google zum Beispiel ist gut gerüstet gegen DDoS-Aktionen. Man muss sich das wie ein riesiges Shoppingcenter vorstellen. Ich kann jederzeit hinein und es gibt dort sogar kostenloses Sicherheitspersonal. Aber wenn ich denen nicht gefalle, können die mich auch rausschmeißen. Diese Entwicklung macht uns wirklich Sorgen. Es wäre schlimm, wenn die einzig sicheren Orte, an denen man im Netz reden kann, in der Hand von Großunternehmen wären. Genau aus diesem Grund bin ich kein großer Unterstützer von DDoS-Protestaktionen. Denn je mehr diese Mentalität in der digitalen Gesellschaft verinnerlicht wird, desto mehr bewegen wir uns in die Richtung der gesicherten privaten Räume im Netz.
Dank an Hal Roberts vom Bergman Center for Internet and Society.
Ja, und das ist ganz interessant. Wenn ich das richtig verstehe, dann vertritt er die These, dass diese DDoS-Attacken nicht das freie Internet bestärken, sondern durch diese Mentalität, jede Seite, die man nicht mag, einfach abzuschalten, mit Hilfe einer solchen Attacke, man am Ende gezwungen sein kann, irgendwann all die Inhalte bei Privatunternehmen zu hosten, die zwar Sicherheit bieten, die aber dann ganz teuer sind und die vor allem auch die Inhalte an sich wieder kontrollieren können.
Und trotz dieser nachvollziehbaren Kritik sind DDoS-Attacken als Protestform legitim. Das sagt zumindest Richard Stallman.
Ja, vielleicht ganz kurz zu ihm. Der ist Präsident der Free Software Foundation und provokanter Veteran im Kampf für ein freies Internet. Und all das impliziert natürlich schon, dass er eine andere Haltung in solchen Diskussionen hat.
Für ihn sind es nämlich keine Attacken, sondern eine legitime Form des Protests, durchaus vergleichbar mit Sitzblockaden. Michael Love hat mit ihm über DDoS-Aktionen und Formen des digitalen Protests gesprochen.
Ich stimme den meisten Aktionen, von denen ich gehört habe, mehr oder weniger zu. Aber man muss sich in jedem Fall anschauen, welches Unrecht die getan haben, gegen die sich die Proteste richten, und auf Basis dessen darüber urteilen.
Als im April Unbekannte bei Sonys PlayStation Network einbrachen und Millionen Kundendaten kopierten, meldeten viele Medien den größten Hack aller Zeiten. Bezeichnungen wie diese ärgern den Hacker-Veteran Richard Stallman, der die Aktion als einen Crack bezeichnet, das Überlisten von Sicherheitstechnologie. Stallman meint aber auch, Sony hatte zuvor etwas Unerhörtes getan. Per Update wollte der Konzern verhindern, dass Nutzer freie Software auf ihre PlayStation 3-Geräte spielen. Für Stallman, einen radikalen Verfechter von freier Software, eine Sabotage an den Rechnern von Sony-Kunden.
That is something the Sony executive should be in jail for.
Das ist etwas, für das ein Sony-Geschäftsführer ins Gefängnis wandern sollte. Aber unsere Gesetze begünstigen Unternehmen, unsere Regierungen ordnen sich der Wirtschaft unter. Diese Ungerechtigkeit von Sony ist die Wurzel der Situation, die wir jetzt haben. Sie haben einen Computer gebaut, der seinen Nutzern digitale Handschellen anlegt.
So etwas geht Richard Stallman gegen den Strich. Seit über 30 Jahren engagiert er sich für den freien Zugang zu Software. Stallman warnt. Er sieht die Freiheit des Internets weltweit bedroht durch Zensurmaßnahmen, die Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen oder das, was G8-Präsident Nicolas Sarkozy das zivilisierte Internet nennt, also Netzsperren, zum Beispiel im Kampf gegen Kinderpornografie und Terrorismus. Für Stallman führt das in eine Art Internetdiktatur.
Wir stehen vor einem Kampf, wenn wir kein Internet à la Sowjetunion aufgezwungen bekommen wollen.
Doch sein Hauptanliegen für ein freies Internet ist derzeit eine Reform des Urheberrechts. Praktische Werke wie Rezepte oder Lehrbücher sollen frei verfügbar sein, so wie es Stallmans freie Software schon heute ist. Für alle anderen Werke, vom Roman bis zum Film, soll das Copyright auf 10 Jahre verkürzt werden. Und alle Werke sollen für nicht kommerzielle Zwecke kopiert werden dürfen, das Prinzip des Sharings. Und wie will Soyman das umsetzen?
Ich wünschte, ich wüsste das. Wie entkommen wir dem Imperium der Mega-Unternehmen? Wenn ich das wüsste, wäre ich der Retter der Welt.
Richard Stallman war das in einem Beitrag von Michael Love.